Samstagsuni im Sommersemester 2015. Zwischenkriegszeit. Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Erster Vortrag. Professor Dr. Ulrich Herbert. Woher kam der Judenhass? Antisemitismus in Deutschland 1900 bis 1938.
Vielen Dank für die freundliche Einladung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist draußen schönes Wetter. Es ist Samstagvormittag. Was tun Sie hier? Aber da wir es ja überwiegend mit einem jugendlichen Publikum zu tun haben, will ich das mal nicht näher befragen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hierher gekommen sind, trotz eines doch eher schwierigen und schwierigen Themas, das so gar nicht recht zu der Tradition auch heiterer Form der Wissenschaft passt, die wir heute, die in dieser Reihe der Samstagsuniversität natürlich eine Rolle spielt. Ich werde etwa 50 Minuten brauchen. Wir machen danach eine kurze Pause, damit diejenigen, die dann schon genug haben, gehen können und haben dann anschließend Gelegenheit, ein paar Fragen zu diskutieren und zu beantworten. Der Vortrag ist in vier Teile geteilt, die ganz einfach strukturiert sind, nämlich chronologisch. Ich beginne mit dem Kaiserreich, gehe dann über Revolution, Weimarer Republik, auf die frühe NS-Zeit und dann auf den November 1938, also einfach zu merken, vier Punkte. Das Deutsche Kaiserreich hat einen schlechten Leumund. Es gilt als Obrigkeitsstaat, in dem Arbeiter unterdrückt, das Militär hofiert und der deutsche Untertan gezüchtet wurde. Das ist alles nicht falsch, aber es unterschlägt doch die Hauptsache, dass nämlich das Deutsche Kaiserreich neben den USA der in nahezu jeder Hinsicht erfolgreichste Staat dieser drei Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg gewesen ist. Wirtschaftlich stieg es in dieser Zeit zur Nummer 2 oder der Nummer 3, je nach Kriterium, auf. Wissenschaftlich war Deutschland weltweit das unangefochtene Vorbild. In Deutschland gab es die meisten Theater, die berühmtesten Komponisten und übrigens auch die am stärksten wachsende Hauptstadt. Über die 1892 ein nicht ganz unbekannter Besucher aus den USA schrieb, Zitat, es ist eine neue Stadt. Die neueste, die ich je gesehen habe. Chicago nehme sich dagegen ehrwürdig aus, denn es gibt viele altaussehende Bezirke in Chicago, in Berlin aber nicht. Die Hauptmasse der Stadt macht den Eindruck, als sei sie vorige Woche erbaut worden. Die Bauwut um die Jahrhundertwende in Berlin beeindruckte diesen Zeitgenossen, es handelte sich um Mark Twain, ebenso wie die meisten anderen Besucher. Ganze Stadtteile entstanden innerhalb weniger Jahre. Das Verkehrsaufkommen vervielfachte sich und atemloses Tempo bestimmte das Leben. Mit den Erfolgen wuchs der Stolz der Bewohner dieses Landes auf den schier unglaublichen Aufstieg des ja gerade eben erst gegründeten deutschen Nationalstaats. Auch die Begeisterung über die technischen Neuerungen und insbesondere über die endlich erreichte deutsche Weltgeltung. Aber die damit einhergehenden, beschleunigten Wandlungsprozesse in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und öffentlichen Leben in diesen so außerordentlich dynamischen Jahren zogen nicht nur krisenhafte und nicht voraussehbare konjunkturelle Schwankungen nach sich, wie man sie zuvor nie erlebt hatte, sondern vor allem auch soziale Statusängste, Verunsicherung, und ein verbreitetes Empfinden des Leidens an den Auswirkungen von urbaner Zivilisation und kultureller Moderne. In einer solchen Situation wurde der Bezug auf fest überkommene Gemeinschaften immer wichtiger. So etwa die Kirche für gläubige Protestanten und Katholiken, aber auch für die neue Klasse der Proletarier, die Arbeiterorganisation, Gewerkschaften und Sozialdemokratie. Vor allem aber und für fast alle, die Nation. Sie vor allem vermittelte in Deutschland, wie übrigens auch in den anderen sich industrialisierenden Ländern dieser Zeit, ein Gefühl der natürlichen Zugehörigkeit, durch das die empfundene Irritation durch die moderne Industriegesellschaft innere Zerrissenheit überwunden und Zukunftsängste und Orientierungsverlust kompensiert werden konnten. So wirkte der Nationalismus wie ein Antidot, ein Gegengift gegen viele, wenn nicht alle, Beschwernisse und Beängstigungen des Lebens in der Moderne. Das Leiden an sozialer Zerrissenheit und an politischer Kontroverse, die Resignation vor allem gegenüber der Kompliziertheit dieser modernen Welt, die Suche nach Erlösungsperspektiven und nach quasi religiösem Halt. Zugleich vermittelte der Nationalismus aber auch die neue Erfahrung des Rausches einer Massenveranstaltung oder auch die neu erwachte Lust an der wachsenden Macht eines großen Nationalstaats, dem man zuzugehören nun das Glück hatte. Und bald wirkte der neue Nationalismus auch nach außen. Das ganze Deutschland sollte es sein, nicht nur die kleindeutsche Variante bismarckscher Art. Und schon daraus folgte, dass für die Zugehörigkeit zum deutschen Nationalstaat ja doch bitte nicht die formale Staatsbürgerschaft entscheidend sei, sondern die Kategorie des Volkes, des deutschen Volkes, das über verschiedene Staaten Europas hinweg, in Österreich, in Osteuropa, in Frankreich, durch verstreut sei und das nur nach staatlicher Einheit verlangte, über die kleindeutsche nationalstaatliche Lösung hinaus. Eine solche Definition des Deutschen durch moderne Kategorien, damals moderne Kategorien wie Blut oder Rasse, enthielt zugleich eine Wendung gegen solche Staatsbürger, die offenbar nicht deutschen Blutes waren, aber trotzdem in Deutschland lebten. Die Polen zum Beispiel, im Ruhrgebiet. Vor allem aber die Juden, denn nirgends sonst ließ sich die Differenz zwischen politischer Staatsbürgerschaft und nationaler Zugehörigkeit so deutlich demonstrieren wie an jener Minderheit, die zwar die Gleichheit als Staatsbürger erreicht hatte, aber in diesem sogenannten völkischen Sinne nicht dazugehörte. So konnte man zwar nicht genau sagen, wer als Deutscher galt. Das war immer kompliziert, ist es bis heute. Was war denn etwa mit jenen, die vor Jahrzehnten nach Amerika oder vor noch längerer Zeit nach Russland ausgewandert waren? Aber man konnte doch genau sagen, wer nicht dazugehören sollte. Der hier aufkommende neue Antisemitismus bezog sich denn auch nicht mehr, wie der alte, tradierte Antisemitismus, auf religiöse Differenz oder auf die Tradition des christlichen Judenhasses, den es ja schon seit Jahrhunderten gab, sondern zunehmend auf eine postulierte biologische, jetzt eben rassisch genannte Andersartigkeit dieser Gruppe. Solche Vorstellungen verbreiteten sich seit den 1890er Jahren auch in solchen gesellschaftlichen Schichten, in denen der Antisemitismus zuvor keine große Rolle gespielt hatte, insbesondere im Bildungsbürgertum, bei Intellektuellen und Künstlern, wo er sich mit der Kritik an Zivilisation und an der Kultur der modernen Gesellschaft verband. Ein ziemlich typisches Beispiel dafür ist Ludwig Klages, einer der Modephilosophen des späten Kaiserreichs. Manche von Ihnen werden ihn vielleicht kennen als späterer Autor der Charakterologie, die man aufgrund der Handschrift den Charakter des Menschen erkennen könnte. Viele von Ihnen werden heute noch dran glauben, es ist totaler Humbug, aber er ist damit reich und berühmt geworden. Vorher war er der Modephilosoph der Jahrhundertwende in Deutschland. Klages kritisierte in aufwühlenden Schriften die moderne Gegenwart als Ort des sich apokalyptisch zuspitzenden Verfalls und ich zitiere ihn, die Geschenke des Fortschritts, Branntwein, Opium, Syphilis, rauchende Schlote, Getöse des Straßenlärms und taghelle Nächte, kritisierte er ebenso wie Gassenhauer, Operettenmelodien und Kabarett, das ursprüngliche naturbezogene Leben ist verloren. Das war insofern nicht ganz fair, weil er selber Alkoholiker war. Ausschlaggebend für die Entfremdung der Menschen vom Leben sei aber der Einfluss einer nicht aus der Tradition des deutschen Volkes schöpfenden, ihm fremden ethnisch-religiösen Gruppe, der Juden. Zitat Klages, wir halten diejenigen Kräfte und Werke, durch welche die Moderne die alte Welt zu überbieten wähnt, einschließlich des so vielfach gepriesenen Fortschritts und der uniformierten Gesittung für eine Anzettelung wesentlich des Judaismus. Und weiter, psychologisch tritt der Jude als Typus des modernen Hysterikers auf, gekennzeichnet durch Eigenschaften wie Geltungsbedürfnis, Eitelkeit, grellen Aufputz des Äußeren, renommierenden Hochmut. Zitat Ende. Und weiter Klages, seinen Niederschlag findet dies im Wachsen der literarischen Sintflut, ausgerechnet, in Reklame, in Zeitungslärm und dem von persönlichstem Klatsch durchsetzten Parteileben. Hier zeigt sich der Einschlag einer neuen, zähen, aber qualitätslosen Lebendigkeit, die getragen wird vom unaufhaltsam empordrängenden Element eines entarteten Semitismus. Zitat Ende. Die Juden stehen hier bei Klages, und er ist nur ein Beispiel unter vielen, als Symbole der neuen modernen industriellen Welt. In den Juden, fanden rastlose Esoteriker wie Klages ein fixierbares Objekt ihrer Verfalls- und Degenerationsobsessionen. Aber dominierend war das nicht. Der Antisemitismus war um die Jahrhundertwende angesichts der Vielzahl der politisch-kulturellen Bewegungen dieser außerordentlich bunten und intensiven Jahre weit davon entfernt, das kulturelle Leben um die Jahrhundertwende in Deutschland zu bestimmen. Von Bedeutung ist hierbei vielmehr die enge und offenbar sehr leicht zu ziehende Verbindung von moderner Kritik und Antisemitismus, die sich als Anschlussfähigkeit in viele Richtungen erweist. Vergleicht man nun die hier skizzierte Entwicklung mit derjenigen in anderen europäischen Ländern, so wird man zunächst das allen sich industrialisierenden europäischen Gesellschaften gemeinsame hervorheben müssen. Die Suche nach Vertrautheit und Orientierung angesichts einer sich so rapide wandelnden Umwelt finden wir in Frankreich, den Niederlanden, in Österreich, in Italien, Großbritannien, auch in Russland, ebenso wie in Deutschland, wenngleich auch immer mit spezifischen Varianten. Auch die Verbindung von moderner Kritik und Reformbewegung, die Verbindung von Arbeiterbewegung und radikalem Nationalismus, die Verbindung von Statusangst und Antisemitismus trat in anderen Ländern hervor, zuweilen sogar noch stärker. In Russland vor allem, auch in Österreich-Ungarn. Und wer 1913 hätte voraussagen müssen, in welchem europäischen Land 20 Jahre später eine radikale, mörderische Antisemitenpartei an die Macht kommen würde, der hätte gewiss auf Russland gesetzt. Oder eher, oder vielleicht auch noch, auf das durch die Affäre um den jüdischen Offizier Dreyfus zerrissene Frankreich. Aber vermutlich nicht auf Deutschland. Aber ohne Zweifel gab es auch hier, schon vor Beginn des Ersten Weltkriegs, Zeichen einer gewissen Radikalisierung. Nachdem die Sozialdemokraten 1912 bei den Reichstagswahlen zur stärksten Partei geworden waren, als erste Arbeiterpartei weltweit, notabene, formierte sich auf der Rechten eine radikale Sammlungsbewegung, die sich in extremer Weise gegen die Sozialdemokratie wandte, gegen die kulturellen Begleiterscheinungen der Moderne und sich für einen hitzigen Nationalismus einsetzte, der nun an seinen Rändern völkisch wurde, also biologisch rassistisch. Das bedeutete, dass nun nicht mehr Wohnort, Kultur oder Sprache als Kennzeichen des Deutschen genommen wurden, sondern eben Abstammung. Diese Haltung richtete sich zunächst vor allem gegen Ausländer, die in Deutschland lebten, und vor allem oft gegen die polnischen Saisonarbeiter gründete sich übrigens der alldeutsche Verband, die Keimzelle des radikalen Nationalismus. Zum anderen und gewissermaßen danach gegen die Juden, die als deutsche Staatsbürger auf diese Weise aus dem deutschen Volk ausgeschlossen werden sollten, weil sie eben biologisch nicht dazugehörten. Bekannt geworden ist diese Richtung vor allem durch das Pamphlet eines der Führer des eben genannten alldeutschen Verbands, des Mainzer Rechtsanwalts Heinrich Klass, der unter Pseudonym ein Buch mit dem Titel »Wenn ich der Kaiser wäre« publizierte, das binnen 2 Jahren 4 Auflagen erreichte. Hierin fasste er alle gängigen Einschätzungen und Forderungen der äußersten Rechten zusammen. Ausgangspunkt war dabei interessanterweise das Ergebnis der Reichstagswahlen von 1912, bei dem die Sozialdemokraten gewonnen hatten. Er nennt diese Wahlen die Judenwahl und konstatiert, dass sich Besitz und Bildung in Deutschland bedroht und entrechtet fühlten und von der Politik der Reichsregierung enttäuscht sei. Der gewaltige wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahrzehnte habe durch die Landflucht zum Verlust von Heimat und Gebundenheit geführt. Durch Industrialisierung und Verstädterung sei der Aufstieg der Sozialdemokratie und damit zugleich die gesundheitliche Schwächung der Volkskraft ermöglicht worden. Der Aufstieg der Großindustrie habe den Mittelstand zerstört. Genusssucht, Luxus seien in die Oberschichten eingedrungen. Dekadenz und vor allem Amerikanisierung beherrschten die Kunst. Sollte Ihnen dabei irgendeine Parallele zur Gegenwart auffallen, vergessen Sie die gleich wieder. Zugleich aber, so weiter Klass, sei mit der Hochindustrialisierung die, Zitat, hohe Zeit der Juden gekommen. Und ich zitiere weiter, weil deren Instinkt und Geistesrichtung eben auf den Erwerb geht. Die Elemente der Hast, der Rücksichtslosigkeit und moralischen Gefühllosigkeit sind überhaupt erst durch die Juden mit ihrer Skrupellosigkeit, ihrer Habgier, ihrer Gleichgültigkeit gegen Recht und Unrecht, gegen Ehre und Unehre in das Wirtschaftsleben eingedrungen. Entsprechend beherrschen sie die, so Klass weiter, für die Moderne besonders kennzeichnende Bereiche, Zitat, Publizistik, Theaterwesen, Journalismus, die Advokatur, die Hochschulprofessuren und die ärztliche Laufbahn. Also alles. Aber aufschlussreich, das sind die Berufe, die als die Berufe des Modernen gelten. Polizistik, also Journalismus, Theaterwesen, Rechtsanwälte, Hochschulprofessuren, ärztliche Laufbahn. Das waren gewissermaßen die Aufstiegsbereiche, die neu waren und enorme Karrieren auch verlangten, allerdings auch ein bisschen was voraussetzten. Das war das Problem. Deswegen, so Klass, müssten alle Juden in Deutschland unter Fremdenrecht gestellt werden. Das heißt, es müsste die Staatsbürgerschaft entzogen werden. Und sie müssten doppelte Steuern bezahlen. Und weitere jüdische Einwanderung müsse unbedingt verhindert werden. Dabei sei Abstammung, nicht Religionszugehörigkeit ausschlaggebend, um die vielen, die protestantisch oder katholisch, vor allem protestantisch geworden waren, auszuschließen. Alle öffentlichen Ämter, der Militärdienst, sowie der Zugang zu den Berufen der Anwälte, Lehrer, Theaterleiter und Ärzte seien den Juden zu versperren und auch das Wahlrecht müsse ihnen genommen werden. In diesem von Klass in seinem Bestseller der Vorkriegszeit propagierten Antisemitismus waren alle Elemente der Wendung gegen die politischen und kulturellen Auswirkungen der Moderne enthalten. Die Juden galten als besonders erfolgreich in der Bewältigung der Herausforderungen, welche die neue Zeit mit sich brachte. Und das nicht ohne Grund, denn sie waren tatsächlich besonders erfolgreich. Sie gehörten zu einem deutlich überproportionalen Teil dem Bürgertum an und waren, das vor allem, extrem bildungsbeflissen. Und übrigens wie die meisten religiösen und ethnischen Minderheiten in der Welt, besonders aufstiegsorientiert. Im Jahre 1901, um nur ein Beispiel zu geben, im Jahre 1901 erreichten 7,3% der christlichen Kinder in Preußen einen höheren Schulabschluss als die Volksschule. 7,3%. Aber 56,3% der jüdischen Kinder. In der modernen Industriewirtschaft, in den akademischen Berufen, bei den neuen Handelsketten, etwa den Kaufhäusern, waren Juden um die Jahrhundertwende außerordentlich und weit überproportional stark vertreten. Gerade die nicht religiös Orientierten unter ihnen besaßen kaum Bindungen an vormoderne Traditionen, etwa an traditionelles Judentum und an den Chadichismus oder andere, und fanden sich in den neuen Verhältnissen viel besser zurecht als viele christliche Deutsche und zumal als das doch vielfach rückwärts orientierte Bildungsbürgertum. Auch das ein Phänomen zahlreicher Einwanderungsgruppen. Wir können das gleich etwa bei den Chinesen oder den Koreanern in den USA feststellen. Und was gibt's da prompt? Riots gegen die koreanischen Ladenbesitzer vor ein paar Jahren in den USA. Das Durchschnittseinkommen der Juden war zu dieser Zeit etwa fünfmal so hoch wie das der christlichen Deutschen, aufgrund dieses Avancements in den modernen Berufen. Das war eine durchaus neue Entwicklung. Denn bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts und natürlich vor allem vor der sogenannten Judenemanzipation nach 1810, durch die die Juden überhaupt erst die Bürgerrechte erhalten hatten, bis dahin hatten die Juden in Deutschland als eine eher arme, als rückständig geltende Minderheit gegolten. Aber wie hatten sie es nur erreicht, seit der Hochindustrialisierung also innerhalb weniger Jahrzehnte einen solchen Aufstieg zu bewerkstelligen? Tatsächlich waren die Juden in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg die vermutlich erfolgreichste Minderheit in Europa seit der Industrialisierung. Das weckte natürlich Neid, Ressentiment und Angst. In den Juden bündelten die Antisemiten ihre Aversionen und Beängstigungen auch gegenüber dem eigenen Misserfolg und schrieben die als negativ empfundenen Begleiterscheinungen der Moderne in Deutschland dem Wirken dieser Gruppe zu. Aber dennoch, noch einmal, selbst in den Anfangsjahren des Ersten Weltkriegs spielte der Antisemitismus in Deutschland nur eine nachgeordnete Rolle, obwohl es die Potenziale schon gab. Nach Beginn des Krieges, des Ersten Weltkriegs, schien der Antisemitismus sogar fast verschwunden zumal sich die jüdischen Deutschen in ihrem Patriotismus von niemandem übertrumpfen ließen. Dass mit Walter Rathenau und Albert Berlin zwei jüdische Unternehmer in die führenden Positionen der staatlich organisierten Kriegswirtschaft einrückten, wurde auch vielfach als Ausdruck der gelungenen Integration des deutschen Judentums insgesamt gesehen. Aber bei den antisemitischen Gruppen verschärfte dies den antijüdischen Furor noch, aber, und das ist jetzt wichtig, erst mit den militärischen Rückschlägen begann die antijüdische Kampagne wieder an Bedeutung zu gewinnen. Ansatzpunkt war dabei zunächst das rasch verbreitete Gerücht, die Juden hätten sich überwiegend vor dem Frontdienst gedrückt. Dieses Gerücht, von den Leuten um Klass im Alldeutschen Verband übrigens in Gang gebracht, erzielte eine solche Wirkung, dass die Reichsleitung im Oktober 1916 schließlich die sogenannte Judenzählung anordnete, durch die nun überprüft werden sollte, ob diese Berichte zutreffen. Schon dass es angeordnet wurde, zeigte eine Veränderung der Stimmung. Das Ergebnis der Judenerzählung gab nämlich das gerade Gegenteil. Die Juden waren sowohl bei den Soldaten als auch bei den Verwundeten und Gefallenen überproportional vertreten. Das machte aber nichts. Der Zählungserlass bot die Grundlage für eine nun verschärfte antisemitische Agitation und von den Juden selbst wurde die Judenzählung als Akt der Diskriminierung und Beschämung wahrgenommen, als Versuch, den Prozess der Gleichberechtigung und Integration rückgängig zu machen. Die Judenzählung ist insgesamt als ein Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Juden in der Neuzeit zu erkennen. Die Niederlage im Krieg, die Revolution und der wirtschaftliche Niedergang waren für den überwiegenden Teil der Deutschen unerklärlich. Der Krieg hatte ja nicht auf deutschem Boden stattgefunden. Und noch im Frühsommer 1918 hatte man fest mit einem deutschen Sieg gerechnet. Und wie wir jetzt gelernt haben, in der Debatte um den Ersten Weltkrieg, nicht völlig zu Unrecht. Umso tiefer war der Fall. Dass der Antisemitismus im Zug von Niederlage und Revolution seit dem Winter 1819 einen enormen Aufschwung erlebte, war insofern erstmal nicht verwunderlich. Bei der angestrengten Suche nach Verursachern und nach Schuldigen am Unglück des Vaterlandes fand man sowohl die westlich-liberale Zivilisation, also die Westmächte, die Westalliierten, die Amerikaner, die Franzosen vor allen Dingen, die Engländer, das perfide Albion, als auch die kommunistische Revolution in Russland als Schuldige. Und waren nicht beide Kräfte des Antinationalen, des Universalismus, des Internationalismus, mithin Gegenpole des national ausgerichteten Denkens des Deutschen, solche Schriften kamen nun auf. Und waren nicht führende Bankiers in den USA, in England und Frankreich und in Deutschland selbst Juden? Waren nicht auch einige führende Vertreter der linken Parteien und der revolutionären Gruppen Juden, von Leo Trotzki bis Rosa Luxemburg? Beide Gegner, sowohl der Kapitalismus als auch der Kommunismus, so die sich verbreitende Überzeugung, wurden ja offenbar von Juden repräsentiert oder angeführt. Den Juden, also einer per Definition als international und universalistisch ausgerichteten Gruppe. Noch stärker galt dieses Denken im Zuge der horrenden Geldentwertung bis zur Superinflation von 1923. Wer um Himmels Willen konnte verstehen, dass ein Brot plötzlich 1.000 und dann 1 Million Mark kostete? Selbst die Arbeit schien ja nichts mehr wert zu sein. Ein anonymer Münchner schrieb Ende 1923 an die Behörden, zitiere, die Veteranen der ehrlichen Arbeit, durch die Deutschland groß geworden ist, die darben, die hungern und frieren, während die blutjungen Bürschchen, dick gemästeten Viehhändler, Holzschieber, Lebensmittelwucherer, die noch dazu ihre dunklen Geschäfte jeglicher Steuerkontrolle zu entziehen wissen, Luxusfahrten im eleganten Auto machen und die Nächte mit ihrem faulenzenden, nur auf immer verrücktere Toiletten bedachten Weiberanhang in Kabaretts und weindunstigen Nachtlokalen durchschwelgen. Das Zitat ist noch viel länger. Da kommen die Juden noch gar nicht drin vor. Aber das ist gemeint. Es lag nahe, sich das Unerklärliche durch das Wirken von Netzwerken, Geheimbünden, durch Verschwörungen und Absprachen erklären zu wollen. Und hier lag der Bezug zum Antisemitismus nahe. Hier verbanden sich Verdacht und Ressentiment mit der Beobachtung, dass auch jüdische Kaufleute und Händler an der Inflation verdienten. Zwar taten das auch nicht jüdische Kaufleute, aber die fielen nicht auf. Während ein womöglich aus Galizien stammender Textilhändler, der es in der Inflationszeit zur Wohlstand brachte, wie ein greller Beleg für den Verdacht wirkte, die Inflation sei von dunklen Mächten gesteuert. Gerade der schon angesprochene moderne Typ, der nicht an Tradition und Herkommen gebunden war, so wie sich die meisten Deutschen empfanden, der sich in der neuen Zeit zurechtfand, die doch so kompliziert war, und der womöglich von ihr profitierte, dieser moderne Typ wurde mit dem Jüdischen identifiziert. Selbst von später doch so nüchternen Beobachtern wie Thomas Mann, der den typischen Spekulanten so charakterisierte, ich zitiere, dieser Mensch, blond-jüdisch elegant, Mitte 30, mit Monokel und fetten, weißen, manikürten Händen, in gesteppter Hausjacke und Lackhausschuhen, wunderbar als Typus des international-kulturkapitalistischen Schiebertums. Zitat Ende. Wunderbar, wie er das formuliert, alle Vorurteile in drei Zeilen. Über die Geldentwertung hinaus allerdings verstärkte die Inflationserfahrung Misstrauen und Ressentiments gegenüber Liberalismus und Kapitalismus insgesamt. Aber anders als der Antisemitismus, der als Erklärungselement und Ventil für die Rechte diente und die Rechte jetzt geradezu definierte, war der populäre Antikapitalismus, der daraus entstand, auf der Linken und auch in der Mitte verbreitet. Die Erfahrungen der frühen 1920er Jahre lösten so die intellektuellen und auch die emotionalen Bindungen an das liberale Wirtschafts- und Gesellschaftssystem auch bei solchen, die es gesellschaftlich repräsentierten und politisch trugen, nämlich das Bürgertum und insbesondere das Bildungsbürgertum. So wurde die Inflationszeit zu einer Art, einerseits zu einer Art von populärem Antikapitalismus und zum anderen zu einer Inkubationsphase des neuen Antisemitismus, in der sich zur Gewissheit zu verdichten schien, was bis dahin doch eher als Gerücht und üble Nachrede galt. Zitat von einem Bericht aus Bayern im Frühjahr 1920. Der Hass weitester Kreise richtet sich in gesteigertem Maße gegen die Juden, die den größten Teil des Handels an sich reißen und sich nach Anschauung aller am meisten auf Kosten ihrer Mitmenschen in der gewissenlosen Weise bereichern. Zitat Ende. Solche Irritationen und Beängstigungen wurden wie in einem Brennglas gebündelt durch die Erfahrungen der Münchner Räterepublik. Dass eine deutsche Großstadt wochenlang von einer ebenso kleinen wie dilettantischen, heute würde man sagen vielleicht chaotischen, Gruppe linksradikaler Literaten und Anarchisten beherrscht worden war, das bestätigte die schlimmsten Befürchtungen. Der Hass auf Bolschewismus und linke Intellektuelle wurde gerade im bayerischen Bürgertum nun geradezu fanatisch. Und da unter den Führern der Münchner Räterepublik eben auch Juden gewesen waren, verband sich die Erfahrung der Räteherrschaft sogleich mit dem Bild vom kommunistischen Juden und verstärkte so die ohnehin vorhandenen antisemitischen Obsessionen nachhaltig. Damit aber waren beide Bilder erfüllt. Der jüdische Spekulant, der vom Kapitalismus und der Inflationszeit profitierte, und der jüdische Kommunist, der in der Münchner Räterepublik die Herrschaft an sich zu reißen versuchte, beides Ausdruck der modernen Zeiten, die man nicht verstand, und beides Ausdruck offenbar in irgendeiner Form des Judentums. Wo immer die Gegenwart komplizierter wurde, wo immer sich die Moderne mit besonderer Wucht durchsetzt, wo immer sie alte Lebensgewohnheiten und Einstellungen überrennt, blühen die Verschwörungstheorien. Für diese Verbindung aus Modernität und Veränderung stand zu dieser Zeit aber vor allem Berlin. Berlin, so die verbreitete Wahrnehmung, war eine Art von sozialem Großexperiment. Was anderswo verteilt auf lange Jahre sich entwickelte, hier geschah alles auf einmal, vor allen Dingen in den 20er Jahren. So schrieb der Publizist Josef Reuscher Mitte der 20er Jahre, Berlin ist nichts anderes als der vorgeschobenste Posten, das modernst ausgestattete Versuchslokal zur Erprobung, ob und wie der deutsche Mensch der letzten zivilisatorischen Entwicklung der Moderne innerlich gewachsen ist. War schon in Deutschland die Entwicklung vom Agrar- zum Industriestaat ganz besonders schnell und jedenfalls viel schneller als in den meisten anderen Staaten vor sich gegangen, so hatte sich Berlin innerhalb einer Generation von einer Provinzhauptstadt in eine der modernsten Städte der Welt verwandelt, in der die Kontraste so deutlich, die Widersprüche so offenbar waren, dass aus diesen Zusammenstößen unaufhörlich neue politische Bewegungen, wirtschaftliche Theorien, künstlerische Umbrüche, revolutionäre Pamphlete, technische Weltneuheiten und exaltierte Moden zu entstehen schienen. Berlin stand für die Amerikanisierung. Das war einer der Trendbegriffe der 20er Jahre in Deutschland. Er stand für den Sieg der Technik und für industriewirtschaftliche Dynamik, für Nützlichkeitsdenken, für Traditionslosigkeit, auch für neue Geschlechterrollen, für Unterhaltungsindustrie und flache soziale Hierarchien. Amerikanismus wurde nun zur Chiffre für die kulturelle Moderne und damit wurde alles beschrieben, was als unerhört und neu empfunden wurde. Zitat: Wenn der Sohn Jazzmusik hört und das Latinum nicht besteht, wenn die Frau einen Bubikopf trägt und womöglich erotische Ansprüche stellt, wenn der Chef neue Produktionsmethoden einführt und das Arbeitstempo verschärft, so konnte dies in diesen Jahren alles als Amerikanismus bewertet werden. So hat es ein Literaturwissenschaftler, der kürzlich verstorbene Bollenbeck, trefflich formuliert. Die Kultur der Moderne hatte sich in Deutschland nun etabliert, wenngleich vorwiegend in den Städten und eben nach einem verlorenen Krieg, nach Revolution, Bürgerkrieg und Inflation und in einer zerrissenen Gesellschaft, die um Orientierung und Perspektive rang. So wurde die Kultur der Moderne von vielen nicht als Antwort auf die Probleme der Zeit verstanden, sondern als das Problem selbst. Entsprechend rabiat waren die ablehnenden Reaktionen, die sich im Verlaufe der 20er Jahre steigerten. Die Massenkultur der Großstadt, so die Bestseller-Autoren der rechten Kulturkritik dieser Jahre, sei der zugespitzte Ausdruck dieses Wertverlustes, der im Kern die Entfremdung eines Volkes von seinen kulturellen Wurzeln beinhalte. Oswald Spengler war einer dieser rechten Bestseller-Autoren und er schrieb: Kino, Expressionismus, Theosophie, Boxkämpfe, Niggertänze, Poker, Rennwetten, all das zeugt von der Unfruchtbarkeit des zivilisierten Menschen. An die Stelle echter Kultur seien Vermarktung und seelenlose Zerstreuung getreten, an die Stelle echter Künstler die Intellektuellen und sogenannten Journalisten. Trotz der nationalistischen Grundhaltung dieser Parolen war die traditionalistische Fundamentalkritik an der Moderne, die immer gewissermaßen das andere Gesicht des Antisemitismus war, keineswegs auf Deutschland beschränkt. Aber spezifisch für Deutschland und Österreich, im etwas erweiterten Sinn auch für Russland, war die Verbindung der Moderne Kritik mit den demütigen Erfahrungen der Niederlage des Ersten Weltkriegs, welche als Sieg der Prinzipien des Westens über die gegenläufigen Ideale der Deutschen interpretiert wurde. Dadurch erhielt die Kulturkritik hier vor allen Dingen in Deutschland und Österreich, ihre scharfe nationalistische Aufladung. Dadurch wurden die Erscheinungsformen der Moderne als Varianten der Fremdherrschaft verstanden, der Amerikaner oder des Kommunismus, mithin als Herrschaft jener Gruppe, die in allem, was neu, modern und erfolgreich war, neu und modern war, auf so unerklärliche Weise erfolgreich war, nämlich der Juden. Der Alldeutsche Verband hatte am Ende des Krieges versucht, diese Stimmungen dadurch aufzufangen und zu nützen, dass er zahlreiche antisemitische Gruppen und Parteien gründete, die in der ganz unübersichtlichen Lage der Jahre zwischen 1919 und 1923 überall an Radikalität und Lautstärke einander zu übertreffen versuchten und die sich mit älteren und jüngeren Gruppierungen der alten Rechten zusammenschlossen. Der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund war in den frühen 20er Jahren der wichtigste und größte unter ihnen mit fast 200.000 Mitgliedern in mehr als 600 Orten. Seine Agitation war an Primitivität und Grobschächtigkeit kaum zu überbieten, gleichwohl sehr erfolgreich. Auch in der Deutschnationalen Volkspartei war ein deutlicher, auf dem rechten Flügel radikaler Antisemitismus notorisch und sogar in Stresemanns DVP war diese Einstellung nicht selten, nicht anders in den nationalistischen Wehrverbänden wie dem Stahlhelm und besonders ausgeprägt in der protestantischen Kirche. Im Jahre 1924 hatte der nationalistische Soldatenverband Stahlhelm für seine knapp 400.000 Mitglieder den sogenannten Arierparagraphen eingeführt. Juden, selbst hochdekorierte Frontkämpfer und Offiziere, durften keine Mitglieder mehr sein. Nicht anders beim Jungdeutschen Orden, ebenfalls einer rechten Jugendorganisation, 200.000 Mitglieder. Beim Deutschen Nationalen Handlungsgildenverband, eine nationale Angestelltengewerkschaft, 400.000 Mitglieder. Beim Reichslandbund, dem Zusammenschluss der Bauern, mit 1 Million Mitglieder. Natürlich bei den deutschen Burschenschaften, beim Deutschen Turnerbund und vielen anderen. Aber trotz dieser Entwicklung war für die mittleren 20er Jahre eher ein passiver Antisemitismus kennzeichnend, der durch die Entwicklung während des Ersten Weltkriegs und der Nachkriegszeit neue Nahrung erhalten hatte, sich aber nicht in offener Feindseligkeit oder gar in Straßenkrawallen äußerte. Dass die Juden irgendwie einen Fremdkörper im deutschen Volke darstellten, dass sie besonders unangenehme Eigenschaften besäßen, dass sie mit den Feinden Deutschland aus dem Ersten Weltkrieg in Verbindung stünden, dass sie die Presse beherrschten, dass sie sich am Krieg bereichert hätten, an Inflation und Wirtschaftskrise, dass sie jedenfalls auf unerklärliche, auf jeden Fall aber unverdiente Weise besonders erfolgreich seien, das war eine durchaus verbreitete Überzeugung, die sich mit dem heißen Bedürfnis nach Revanche für die nicht verwundene Niederlage im Ersten Weltkrieg verband. Aber es ergab sich daraus eigentlich kein aktives Engagement. Anders an den Universitäten. Denn hier, ausgerechnet, setzte sich mit dem deutschen Hochschulring schon früh die radikale, und das hieß damals explizit, die rassenantisemitische Richtung durch. Bei den Wahlen zu den von der Republik 1919 neu eingeführten allgemeinen Studentenausschüssen, übrigens mit sehr hoher Wahlbeteiligung von über 2/3, erzielten die Völkischen bereits 1921 mehr als 70% der Stimmen. Aber nicht mit Pogromen und Ausschreitungen, so schwebte es den Studenten vor, sondern durch das Hinausdrängen aller Juden aus Deutschland mit Hilfe von Fremdenrecht und staatlichen Maßnahmen sollte dieses sogenannte Judenproblem in kurzer Zeit gelöst werden, ebenso radikal wie sachlich. Das war die Lieblingsvokabel dieser Generation. So hieß die hier verbreitete Devise, die weit über die Anhänger der völkischen Gruppierungen hinaus auf Zustimmung traf. So wurde der Antisemitismus im Verlaufe der 20er Jahre zu einer Art von Passepartout, zur Erklärung nahezu aller Widersprüche des modernen Lebens, zumal in dem von Niederlage, Putschen und Aufstandsversuchen gebeutelten Deutschland. Aber den Antisemiten standen in Deutschland bis 1933 immer auch eine große Gruppe von Gegnern gegenüber. So gab es im Verlaufe der Weimarer Jahre in allen Zeitungen von der seriösen Rechten bis zur Linken mehrfach regelrechte Empörungswellen gegen den Antisemitismus. Zum Beispiel nach den Krawallen im Berliner Scheunenviertel, nach dem Rathenau-Mord, nach den sich im Jahre 1924-25 häufenden Schändungen von Friedhöfen und jüdischen Friedhöfen und Synagogen und seit den späten 20er Jahren auch nach Übergriffen von SA-Leuten auf Juden. Wichtiger noch war die relative Sicherheit, die die Weimarer Republik als Rechtsstaat den Juden bot. Zwar gab es auch Gerichtsurteile, in denen die Sympathie der Richter mit den Antisemiten zu deutlich durchklang, aber daraus entwickelten sich in der Regel eher Skandale. Sie waren insgesamt eher die Ausnahme als die Norm. Die Anrufung der Gerichte bei Übergriffen, Beleidigungen oder Schmähpropaganda blieb vielmehr bis zum Ende der Republik das wichtigste Gegenmittel der jüdischen Organisation gegen die Antisemiten. Und der Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens wurde nicht müde, dieses Instrument auch zu nutzen, nicht ohne Erfolg. Nicht zuletzt daran knüpfte sich die Hoffnung, ja die Überzeugung zahlreicher deutscher Juden, dass der Antisemitismus historisch gesehen ein allmählich absterbendes Überbleibsel aus finsterer Vergangenheit sei. In diesem Optimismus trafen sich die politisch meist eher gemäßigt orientierten deutschen Juden mit der Beurteilung des Antisemitismus durch die Linke, vor allem durch die linken Intellektuellen. In der berühmten Zeitschrift Weltbühne etwa waren Antisemitismus und Antisemiten Gegenstand beißenden Spotts und allenfalls kopfschüttelnder Verachtung. Als die gefährlichen Aspekte der radikalen Rechten in Weimar wurden hier der Militarismus und die Verbindung mit den traditionellen Eliten angesehen. Der organisierte Judenhass hingegen schien eher etwas Anachronistisches zu sein, das gewiss bald überwunden sein würde. So hatte etwa Arnold Zweig in der Weltbühne im Jahre 1919 geschrieben, In den Augen der Antisemiten ist der Jude ein amüsant schauerliches Märchenvieh. Und der arische Siegfried ruht nicht eher, bis am deutschen Wesen die verjudete Welt genesen ist. Kurzum, wir haben es mit den ewigen Pubertätsträumen unreifer, magenüberladener Dan- und Wagner-Schwärmer zu tun, denen es ein Hochgefühl ist, gegen den selbstgeschaffenen Popanz zu kämpfen und dabei das eigene Wesen bis ins Widerliche umzulügen. Für die Jüngeren unter Ihnen, ich will mal sagen, die unter 70-Jährigen unter Ihnen, Felix Dahn war damals ein bekannter nationalistischer Jugend, vor allem von der Jugend gelesen, ein Autor, dessen Buch Ein Kampf um Rom ein super Bestseller war, heute unlesbar, damals offenbar nicht. Zurück zu der Wahrnehmung des Antisemitismus bei den linken Intellektuellen oder liberalen Intellektuellen wie Arnold Zweig. Nicht, dass er nicht recht hätte mit seiner Analyse der Pubertätsträume, aber für die Wirksamkeit und die Suggestivkraft rechtsradikaler Ideologen besaßen die meisten liberalen und linken Intellektuellen kein Sensorium und auch keine analytischen Kategorien. Das passte nicht in ihre Analyse des Kapitalismus und der modernen Gesellschaft, sondern schien dem späten Mittelalter entstiegen. Die NSDAP stieg ja erst mit der Weltwirtschaftskrise zur Massenpartei auf und erst dann gewann der Antisemitismus unmittelbare politische Relevanz. Denn nun geriet mit der Hitlerbewegung die unbestritten radikalste Antisemitenpartei Deutschlands in das Zentrum der politischen Entwicklung. Zwar ist vielfach darauf hingewiesen worden, dass die NSDAP seit 1930 den Antisemitismus weniger ostentativ in den Mittelpunkt ihrer Propaganda stellte als zuvor, um auch die mittleren Wähler zu gewinnen. Aber zugleich war für jedermann, der die Hitlerpartei wählte oder auch nur mit ihr sympathisierte, unübersehbar, dass er oder sie damit die am stärksten antijüdische Gruppierung unterstützte, die in Deutschland je aufgetreten war. Das mögen viele oder auch nur manche in Kauf genommen haben, weil sie sich von der Wahl der Nazis Verbesserung für ihre sozialen Lage, für das außenpolitische Ansehen des Reiches oder für andere Dinge erwarteten, als Schreckschuss gegenüber den etablierten Parteien vor allem, denen man es mal zeigen wollte. Aber die radikale Judenfeindschaft der NSDAP, die diese ja laut hinausposaunte, nahmen sie mindestens hin. Und viele, paradoxerweise, werden nicht die NSDAP gewählt haben, weil sie die Juden hassten, sondern sie hassten die Juden, weil sie die NSDAP gewählt hatten. Mit der NSDAP hatte 1933 übrigens erstmals in Europa eine extrem antisemitische Partei die Regierung und die Regierungsgewalt übernommen. In den vergangenen Jahren hatte sie ebenso wie ihr Führer keinen Zweifel daran gelassen, dass sie die kleine jüdische Minderheit in Deutschland, 0,7 oder 0,8% der Bevölkerung, insbesondere seit der Durchsetzung der Industriegesellschaft dass sie die kleine jüdische Minderheit in Deutschland für einen Großteil der Probleme verantwortlich machte, mit denen Deutschland, insbesondere seit der Durchsetzung der Industriegesellschaft und mehr noch seit dem Ersten Weltkrieg zu kämpfen hatte. Zwar war die Zahl der extrem judenfeindlichen Ausfälle und Übergriffe in den Wahlkämpfen der Jahre 1930 bis 1933 von der NSDAP-Führung etwas zurückgenommen worden, um auch über die antisemitisch eingestellten Bevölkerungskreise hinaus Wähler zu gewinnen. Aber in der NS-Anhängerschaft bestand die feste Erwartung, dass nun nach der Machtübernahme scharf gegen die Juden vorgegangen werden müsse. Das befürchteten auch die Juden selbst. Viele von ihnen hatten die Bedeutung des 30. Januar vielleicht zunächst unterschätzt, aber in der jüdischen Rundschau wurde in diesen Tagen die Tragweite des Geschehens klar erkannt. Zitat: Wir stehen als Juden vor der Tatsache, dass eine uns feindliche Macht die Regierungsgewalt in Deutschland übernommen hat. Der Nationalsozialismus ist eine judenfeindliche Bewegung. Er ist programmatisch in einem Maße antisemitisch, wie es noch keine Partei war. Er verdankt der skrupellosen Judenhetze einen großen Teil seiner agitatorischen Erfolge. Und in der Tat nahmen die Diskriminierungsmaßnahmen gegen Juden bereits unmittelbar nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler überall im Reich zu. Und bald, verstärkt Nach dem Reichstagsbrand gab es auch gewalttätige Übergriffe auf einzelne Juden. Aber einer klaren Linie folgte die jüdische Politik des Regimes zunächst zweifellos nicht. Die Juden zu demütigen, sie aus einflussreichen Positionen zu verdrängen, sie durch Gewalt und Drohungen zur Ausreise zu veranlassen und vor allem ihr Vermögen an sich zu reißen. Darin waren sich die Nationalsozialisten einig. Welche längerfristigen Perspektiven sich daraus ergaben, blieb unklar. In jedem Fall würden es aber schon irgendwie die denkbar radikalsten sein, wie immer sie aussehen mochten. Schon früh etablierte sich nämlich hier eine Art von Dynamik der Überbietung. So notierten die Deutschlandberichte der Exil-SPD, die saßen in Prag und haben aufgrund von Korrespondentenberichten ihrer ehemaligen SPD-Mitglieder Berichte über die Zustände in Nazi-Deutschland geschrieben und notierten hier: Ämter, Parteistellen, Gerichte und Polizei wetteifern darin, die wehrlosen Juden zu verfolgen und zu quälen. Lässt irgendeine Amtsstelle auch nur ein wenig milde walten, so fährt sofort die Parteipresse dazwischen mit dem Stürmer an der Spitze und prangert die lässigen Richter, Beamten und Volksgenossen an. Zitat Ende. Wenn es gegen die Juden ging, so war die Einschätzung, war es kaum noch möglich, eine einmal erreichte Radikalitätsstufe etwa wieder rückgängig zu machen. So ergoss sich bereits in den ersten Wochen und Monaten nach der Machtübernahme eine wahre Flut diskriminierender Verordnungen und sonderrechtlicher Vorschriften über die jüdische Bevölkerung und umfasste bis zum Beginn des Krieges, also innerhalb von 6 Jahren, mehr als 1400 Einzelverordnungen. Dabei kamen die Initiativen gegen die Juden oft aus den Gemeinden oder einzelnen Ländern und Beamte und Verbandsfunktionäre schienen sich dabei an Eilfertigkeit, Einfallsreichtum und Tücke gegenseitig übertreffen zu wollen. Ziel der Diskriminierung und Gewalttaten war nun ziemlich einhellig die Vertreibung der Juden aus Deutschland. Und diese Strategie erwies sich auch als wirksam. Noch 1933 verließen 37.000 Juden das Land, in den Folgejahren 23.000 und dann 21.000. Bei diesen Größenordnungen blieb es zunächst. Bis Ende 1937 waren insgesamt 125.000 mithin etwa ein Viertel der im Lande lebenden Juden emigriert. Und sowohl die unteren Parteigliederungen als auch Länder- und Reichsbehörden drängten darauf, diese Politik zu forcieren. Diesem Drängen trugen die auf Initiative Hitlers im September 1935 in aller Eile beschlossenen sogenannten Nürnberger Gesetze auch Rechnung. Nur 2,5 Jahre nach der NS-Machtergreifung wurden hier die deutschen Juden zu einer Bevölkerungsgruppe minderen Rechts herabgestuft. Das war in der rechtsstaatlichen Geschichte Deutschlands ein unerhörter Vorgang. Diese Maßnahmen ebenso wie die für die Zukunft angekündigten noch weiterreichenden Vorhaben zielten nämlich darauf, die mehr als 100 Jahre zuvor erfolgte Emanzipation der Juden in diesem Land rückgängig zu machen und ihnen darüber hinaus die wirtschaftlichen Existenzmöglichkeiten zu nehmen und innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums aus Deutschland zu vertreiben. Das war insgesamt ein Vorgang, den nur wenige Jahre zuvor außerhalb des engsten Kreises der völkischen Aktivisten nahezu niemand auch nur für denkbar gehalten hätte. Übrigens auch die Spitzen der NS-Bewegung selbst nicht. Hatte man die beständigen Übergriffe und Gewalttaten der NS-Milizen, denen sich übrigens in auffällig gehäufter Weise auch Einheiten der HJ anschlossen, bis 1945, hatte das also noch als Exzesstaten politisch fanatisierter Minderheiten wahrgenommen werden können, so wurde mit den Nürnberger Gesetzen der Rasseantisemitismus nun zur Grundlage staatlichen Verwaltungshandelns gemacht und damit der Bruch mit den Grundprinzipien der bürgerlichen Rechtsgleichheit legalisiert. Wirtschaftliche Aspekte der Judenfeindschaft hatten bereits seit dem Aufkommen des modernen Antisemitismus eine hervorgehobene, vielleicht sogar die zentrale Bedeutung besessen. Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Widersprüche und die Aporien des modernen Kapitalismus auf das Wirken einer kleinen Gruppe zurückgeführt wurden, welche sich in Industrie, Handel, im freien Berufen als besonders erfolgreich erwiesen hatte und anscheinend über geheime Kanäle erheblichen Einfluss auf die Kräfte des Marktes besaß, so die verführerisch einfache Erklärung der ansonsten unerklärlichen Bewegungen von Konjunktur und Kapitalmarkt. So einfach waren diese Erklärungen, dass sie selbst von solchen akzeptiert wurde, die sich selbst nicht als Antisemiten verstanden. Es war daher nicht überraschend, dass sich der antijüdische Furor vor allem gegen jüdische Geschäfte und Unternehmen richtete. Gegen Kanzleien, gegen Arztpraxen. Von Beginn an war der wirtschaftliche Druck auf die Juden untrennbar mit Korruption, Raub und Bereicherung verbunden. Dabei waren es meist Parteifunktionäre, oft aber auch Mitarbeiter oder Konkurrenten jüdischer Ladenbesitzer oder Handwerker, die mit Denunziationen und Gewalt versuchten, von deren wirtschaftlicher Enteignung zu profitieren. Gegenüber den großen jüdischen Unternehmen waren die NS-Behörden allerdings vorsichtiger, vor allem weil eine Schließung solcher Betriebe womöglich mit dem Verlust zahlreicher Arbeitsplätze verbunden gewesen wäre. Und erst als sich die wirtschaftliche Lage aufgrund der Rüstungskonjunktur seit 1936 merklich zu bessern begann, wurde auch hier die Zurückhaltung aufgegeben. Nun schalteten sich auch die großen Banken und die Versicherungen, alle großen heute bekannten Namen dabei, in die Entjudung der deutschen Wirtschaft ein. Ein regelrechtes Arisierungsgewerbe entstand, in dem Treuhandverwaltungen, Auswanderungsagenten, Makler und Rechtsanwälte die Enteignung der jüdischen Betriebe organisierten und daran in großem Umfang verdienten. Die Beraubung der deutschen Juden seit 1933 war eine der größten Enteignungsaktionen der deutschen und europäischen Geschichte. Und sie zeigt durchaus viele Gemeinsamkeiten mit anderen Eigentumsrevolutionen im 20. Jahrhundert. Allerdings wurde etwa in der Sowjetunion seit 1917 oder in den Ostblockstaaten nach 1945-46 das kapitalistische System insgesamt zerschlagen und die Großgrundbesitzer oder Fabrikbesitzer enteignet. In Deutschland hingegen wurde nach 1933 ein nach Rassekriterien definierter Teil aus der Volkswirtschaft herausgelöst, während die Wirtschaft insgesamt in der NS-Herrschaft zwar eingeengt und durch staatliche Vorgaben gegängelt wurde, aber doch ihren privatwirtschaftlichen Charakter behielt. So war die Politik der Beraubung der Juden nicht nur ein Rechtsbruch, sondern vor allem auch ein Verstoß gegen die Grundsätze der kapitalistischen Eigentumsordnung oder auch der kaufmännischen Glaubwürdigkeit. Aber angesichts der Chance auf Bereicherung, auf Ausschaltung von Konkurrenten und Übernahme großer, zum Teil ja weltberühmter Firmen, stellten die Nutznießer alle kaufmännischen Grundsätze hintan, zumal die Beraubungen ja von den staatlichen Wirtschafts- und Finanzbehörden selbst vollzogen und mit allerdings denkbar dürftigen Legitimierungsversuchen kaschiert wurden. Jede der großen Banken, jede der großen Versicherungen in Deutschland hatte eine eigene Abteilung, die sich ausschließlich mit der Enteignung und Bearbeitung der Enteignung der Juden beschäftigte. Bemerkenswert war nun aber auch die Parole, unter der die Enteignung des jüdischen Teils der deutschen Bevölkerung in Nazi-Deutschland vollzogen wurde. Diese Parole lautete Wiedergutmachung. Es ist schon interessant, dass der gleiche Begriff nach 1945 nochmal neu benutzt worden ist. Die Vorstellung war hier, dass die Juden sich vor und nach dem Ersten Weltkrieg auf unerklärliche Weise an den Deutschen bereichert hätten, indem sie schlauer gewesen seien und gewitzter Unternehmen gegründet hätten, indem sie neue Produkte entwickelt oder als Rechtsanwälte gearbeitet oder als Ärzte Erfolg gehabt hatten. Man nehme sich jetzt nur, was einem sowieso gehörte, das war die verbreitete Legitimation für den nun organisierten Raub. So konnte auch der zuvor unterlegene Konkurrent sein Mitwirken an der Zerschlagung der Firma des erfolgreicheren Kaufhausbesitzers nebenan legitimieren, also Wiedergutmachung und dann für einen Spottpreis das Kaufhaus zu erwerben. Die Verfolgung der Juden, die in den großen Zeitungen in den USA, in England oder Frankreich ziemlich genau beobachtet wurde, stieß in Deutschland selbst bis 1938 auf eine sehr bemerkenswerte Indifferenz. Das wissen wir aus den Berichten der SPD, aber auch aus den regelmäßigen Stimmungsberichten der NS-Stellen selbst. Das war natürlich auch auf den mittlerweile stark ausgebauten Repressionsapparat des Regimes zurückzuführen. Niemand wollte sich mit der Gestapo oder den Nazi-Aktivisten anlegen, wenn es um das Vorgehen gegen die Juden ging, also um eine Gruppe, der die meisten Deutschen in Distanz und viele in Ablehnung gegenüberstanden und die allermeisten noch nie persönlichen Kontakt mit ihnen gehabt hatten. Die Führung der Exil-SPD beispielsweise, weit entfernt von antisemitischen Anwandlungen, schrieb in ihrem Bericht vom Januar 1936, ich zitiere, die sozialistisch orientierten Arbeiter sind gewiss entschiedene Gegner der Ausschreitung gegen die Juden. Zugleich halten es aber auch viele für richtig, dass die jüdische Vorherrschaft ein für allemal gebrochen und den Juden ein bestimmtes Betätigungsfeld zugewiesen wird. Die meisten Arbeiter sind zwar nicht mit den harten Methoden einverstanden, die gegenüber den Juden jetzt angewendet werden, aber sie sagen doch, dem Großteil der Juden schadet es nicht. Zitat Ende SPD. Ähnlich bei den Katholiken. Gewiss, schrieb der Münchner Kardinal Faulhaber an einen Priester, der sich ihm gegenüber über die Verfolgung der Juden erregt hatte, gewiss, das Vorgehen der Nazis gegen die Juden ist unchristlich. Aber es gibt nun wirklich andere Probleme. Für die kirchlichen Oberbehörden bestehen weit wichtigere Gegenwartsfragen, zumal man annehmen kann und zum Teil schon erlebt, dass die Juden sich selber helfen können. Zitat Ende. Anfang 1938 lebte der überwiegende Teil der jüdischen Bevölkerung in Deutschland bereits von der Substanz. Die Mehrzahl der jüdischen Firmen war bereits arisiert worden, sei es durch behördliche Maßnahmen, sei es in Form der sogenannten wilden Arisierung. Bei den Versuchen, auch die übrigen, insbesondere die großen Unternehmen, ihren jüdischen Inhabern zu entreißen, waren jedoch immer wieder Einwände laut geworden. Als im Juli 1938 das Reichsinnenministerium den Vorschlag machte, ein Gesetz zur sofortigen, vollständigen und erzwungenen Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft sowie der Konfiszierung ihres Gesamtvermögens zu verabschieden, protestierte der Reichsfinanzminister von Krosigk unter Hinweis auf zu erwartende Steuereinbußen und protestierte die Reichsbank unter Hinweis auf die Gefährdung des Kapitalmarkts. Ziel der Judenpolitik, so hatte der Chef der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich formuliert, müsse erstens die Schaffung von Auswanderungsmöglichkeiten unter möglichster Vermeidung von Devisenkosten sein und zweitens die Sicherung der Unterstützungskosten für die zurückbleibenden Juden durch jüdische Mittel des In- und Auslands. Das aber erwies sich nicht bald als nicht durchführbar. Denn entweder war die Auswanderung der Juden das Hauptziel des Regimes, dann musste es ihnen die Mittel lassen, um vom Ausland aufgenommen zu werden. Die meisten Länder in der Welt nahmen Juden nur dann auf, wenn sie nachweisen konnten, dass sie für ihr eigenes Leben sorgen konnten. Oder aber es nahm den Juden allen Vermögen und allen Besitz, wozu man angesichts der prekären Wirtschaftslage durchaus neigte. Dann fanden sich nicht genügend Länder, welche die mittellosen Juden aufzunehmen bereit waren. In der Praxis taten die Nazis dann beides. Die Verfolgung und die Diskriminierung der Juden wurde verschärft, um sie zur Auswanderung zu zwingen. Auch die Enteignung wurde beschleunigt, um möglichst an das Vermögen der Juden zu kommen. Im Effekt geriet die Auswanderung dadurch ins Stocken, weil beides sich widersprach. Die Lage für die Juden wurde dadurch noch erschwert, dass im Sommer 1938 in Evian in der Schweiz eine Konferenz tagte und sich zeigte, dass die Bereitschaft der meisten Länder, jüdische Flüchtlinge aus Deutschland aufzunehmen, äußerst begrenzt war. Die USA etwa hielten an einer Quote von 27.000 Einwanderern aus Deutschland und Österreich fest. Die meisten anderen Länder schlossen ihre Grenzen ganz, um zu verhindern, dass arme, mittellose Menschen ihnen zur Last fielen. Parallel zur Gegenwart. Die aus diesen Widersprüchen resultierende Pattsituation im Herbst 1938 machte es nun ganz unsicher und relativ offen, in welche Richtung sich die antijüdische Politik des Regimes entwickeln würde. Entweder hin zu einer langsamen, sich über mehrere Jahre erstreckenden Ausschaltung der Juden, vor allem der größeren Unternehmen, aus dem deutschen Wirtschaftsleben, so wie es etwa Finanzministerium, Reichsbank und andere Institutionen wollten, oder in Richtung auf eine schnelle, radikale Hinausdrängung aus der Wirtschaft, selbst unter Hinnahme volkswirtschaftlicher Nachteile, wie es vor allem von der Partei gefordert wurde. Nun begann das Regime im Oktober 1938 damit, die Juden polnischer Nationalität aus Deutschland abzuschieben. Innerhalb von 2 Tagen wurden 17.000 Juden polnischer Staatsangehörigkeit, die zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland lebten, überwiegend übrigens Männer, im Reichsgebiet verhaftet, zu Sammellagern gebracht und mit Zügen an die polnische Grenze gebracht, um dort nach Polen abgeschoben zu werden. Dort aber verweigerten die polnischen Grenzsoldaten den Juden den Übertritt mit Gewalt. Aus Rechtsgründen, weil sie die polnische Staatsbürgerschaft für erloschen hielten. Polen war selbst ein antisemitisches Land. Mit der Folge, dass die Deportierten, diese 17.000 Menschen, nun tagelang in improvisierten Internierungslager im Niemandsland zwischen polnischer und deutscher Grenze unterkommen mussten. Dann wurde die Aktion abgebrochen. Die Juden wurden wieder zurück in ihre Wohnung gebracht, zum großen Ärger der Gestapo, die das organisiert hatte. Dieser Misserfolg bestätigte aber, dass es keine erfolgversprechenden Konzepte zur forcierten Auswanderung der Juden gab. Dieser Misserfolg steigerte bei den Behörden wie bei der Partei die Erwartung, bei nächster Gelegenheit auf andere Weise gegen die Juden vorzugehen und dann auch die Frage der jüdischen Großunternehmen ein für alle Mal zu erledigen. In dieser Situation ereignete sich das Attentat auf den deutschen Diplomaten vom Rat in Paris. Übrigens, der Attentäter war der Sohn von einer Familie, die zu diesen 17.000 gehört hatte, die da zwischen Polen und Deutschland hin und her geschoben waren. Und als Antwort auf dieses Attentat veranlassten Hitler und Goebbels die Pogrome des 9. und 10. November 1938, bei denen tausende jüdischer Wohnungen und Geschäfte zerstört wurden und mehr als 100 Juden umkamen. Goebbels, der die Aktion ja per Telefon an die verschiedenen Parteistellen selbst in Gang gebracht hatte, schrieb in sein Tagebuch: Jetzt rast der Volkszorn. Als ich ins Hotel fahre, klirren die Fensterscheiben. Bravo, bravo, das ganze Volk ist in Aufruhr. Zitat Ende. Das Volk war keineswegs in Aufruhr. Und es war mehrheitlich mit diesen Aktionen keineswegs einverstanden. Nahezu alle örtlichen Parteidienststellen der NSDAP berichteten, dass die Aktion weitgehend auf Unverständnis und Ablehnung gestoßen sei. Das Vorgehen der, insbesondere von HJ und SA, habe im Volke vielmehr, Zitat, Kopfschütteln und eisiges Schweigen hervorgerufen, so schrieb die Polizei in Bielefeld. Weiter Zitat, die Bevölkerung ist ernst und gedrückt, hier und da sind deutlich Anzeichen von Mitleid festzustellen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung hat die Aktion gegen die Juden nicht verstanden und mit dem Hinweis verurteilt, dass derartiges in einem Kulturstaat nicht vorkommen dürfe, so der einhellige Tenor, November 1938. In der internen Berichterstattung der Parteiorganisation hingegen war vorwiegend von Kritik an der Öffentlichkeit dieses Tuns, auch an der Ungeregeltheit des Tuns die Rede, aber vor allem und immer wieder von der, Zitat, unnötigen Vernichtung von Werten. Darin mochte auch verklausulierte Kritik stecken. Aber mehr noch kündigte sich darin schon der nächste Schritt an. Wohnungen, Möbel, Geschäfte der Juden sollten hinfort nicht mehr zerstört, sondern ihnen unversehrt weggenommen werden. Das geschah dann auch und wurden dann durch große Versteigerungen in Deutschland der deutschen Bevölkerung zur Verfügung gestellt, die das Zeug auch sehr gerne kaufte. Und wenn sie zu Hause von ihren Großeltern oder sonst irgendwie noch ein Silberbesteck haben, wo Initialen drauf sind, die mit ihrer Familie nicht richtig in Vereinbarung zu bringen sind, prüfen Sie mal nach. Allein in Hamburg haben an den Auktionen des sogenannten Judenguts im Jahre 1939-40 100.000 Hamburger teilgenommen. Also keine Minderheit. Trotz der Kritik war man in der Regimeführung mit der Aktion gar nicht so ganz unzufrieden. Denn so wurde die stockende Politik gegen die Juden in den folgenden Monaten ausgeweitet und noch am Tag des Pogroms, am 10. November, befahl Hitler, Zitat, dass nunmehr auch die wirtschaftliche Lösung durchzuführen sei, Zitat Ende. Und das betraf auch die Großunternehmen. Auch den Zweiflern unter den deutschen Juden führten die deutschen Behörden nun vor Augen, dass nicht mehr nur ihre gesellschaftliche Position, ihr Vermögen, sondern auch ihr Leben in Gefahr war. Und dieser Schrecken war es, der in den Folgemonaten die Auswanderungszahlen hochschnellen ließ. Auch deswegen, weil man kurzfristig einige 10.000 jüdische Männer in Konzentrationslager gesperrt hatte, was es vorher nie gegeben hatte, für einige Wochen, dann sind sie entlassen worden, wenn sie unterschrieben haben, ich verlasse das Land. Bis zum Sommer 1941 verließen insgesamt etwa 270.000 Juden das Land, also insgesamt etwa die Hälfte der vor 1933 in Deutschland lebenden Juden. Etwa ebenso viele von ihnen blieben im Lande, bis im Jahre 1941 die Auswanderung im Oktober 41 dann verboten wurde. Unter den Auswanderern war der Anteil jüngerer Menschen weit überdurchschnittlich hoch. Unter den zurückgebliebenen Juden waren 1939 drei Viertel älter als 40 Jahre. Die meisten von ihnen waren mittlerweile völlig verarmt. Aus ihren Stellungen, meist mittlerweile auch aus den Wohnungen vertrieben und in sogenannte Judenhäuser untergebracht. Nur 16% von ihnen waren noch als beschäftigt gemeldet. Die Behandlung dieser noch im Reich befindlichen Juden war nun in erster Linie ein Polizeiproblem. Denn bald schienen ja diese verarmten, isolierten, beschäftigungslosen Menschen nun tatsächlich dem Zerrbild der antisemitischen Propaganda von den schmutzigen, arbeitsscheuen, kriminellen Juden zu entsprechen, mit denen dann zu entsprechend zu verfahren sei. Man hatte sie also durch die Maßnahmen der vergangenen Wochen und Monate genau in die Situation gebracht, die die Propaganda seit Jahrzehnten postuliert hatte. Die Isolierung und Pauperisierung, so prognostizierte die SS-Zeitung Das Schwarze Korps am 24. November 1938, Zitat, wird die Juden in eine elende Existenz hinabstoßen, durch die sie allesamt in die Kriminalität absinken müssen. Im Stadium einer solchen Entwicklung ständen wir daher vor der harten Notwendigkeit, diese jüdische Unterwelt genauso auszurotten, wie wir in unserem Ordnungsstaat Verbrecher eben auszurotten pflegen, mit Feuer und Schwert. Das Ergebnis wäre das tatsächliche und endgültige Ende des Judentums in Deutschland, seine restlose Vernichtung. Zitat Ende. Das ist kein Plan, das ist eine Fantasie und ein Erfolgserlebnis. Weil sie nämlich das an, jetzt haben wir die Juden, die doch vorher so bürgerlich, so gebildet, so ärzte-rechtsanwaltmäßig aufgetreten ist, endlich in die Situation gebracht, in die wir sie immer bringen wollten. Und dann können wir sie eben als Verbrecher warnen. Derartige Drohungen, Ankündigungen und Prophezeiungen des Untergangs und der Vernichtung der Juden konnte man nun in diesen Wochen nach den Novemberpogromen häufig hören. So hatte etwa auch Göring nach den Novemberpogromen verkündet, Zitat, wenn das Deutsche Reich in irgendeiner absehbaren Zeit in außenpolitischen Konflikt kommt, so ist es selbstverständlich, dass auch wir in Deutschland in allererster Linie daran denken werden, eine große Abrechnung an den Juden zu vollziehen. Wohlgemerkt, das geschah zu einem Zeitpunkt, als die Vorbereitungen auf den Krieg in Deutschland bereits auf vollen Touren liefen. Solche Bemerkungen markieren Grenzüberschreitungen, indem sie das eigentlich Gemeinte für die eigenen Leute hörbar explizit formulieren und für die Außenstehenden nur der Form nach verhüllen. So dehnten sie den Raum des Denkbaren und des Sagbaren aus. Und angesichts solcher Perspektiven wirkten mögliche Einwände gegen neuerliche Verschärfungen des antijüdischen Vorgehens nun als geradezu kleinlich. Ihren Höhepunkt erreichten diese rhetorischen Überbietungen am 30. Januar 1939, also ein paar Wochen nach dem Pogrom, als Hitler im Reichstag die Grundlagen und Ziele der antijüdischen Politik seines Regimes erläuterte. Zunächst legitimierte er dabei die Arisierung, in Anführungszeichen, des jüdischen Eigentums. Zitat Hitler. Was dieses Volk aber heute besitzt, hat es sich auf Kosten des nicht so gerissenen deutschen Volkes durch die übelsten Manipulationen erworben. Wir machen heute nur wieder gut, was dieses Volk selbst verschuldet hat. Zitat Ende. Weiter Hitler. Wenn die Westmächte allerdings nicht bereit sind, Juden aufzunehmen, kann das jüdische Problem in Europa nicht gelöst werden? Denn Europa kann nicht mehr zur Ruhe kommen, bevor die jüdische Frage ausgeräumt ist. Die Welt hat Siedlungsraum genügend. Wenn aber, so Hitler, das Judentum nicht abgeschoben und irgendwo in der Welt angesiedelt würde, dann weiter im Zitat, werde es früher oder später einer Krise von unvorstellbarem Ausmaß erliegen. Und die darin eingeschlossene Drohung formulierte Hitler dann auch ganz unverblümt. Zitat, wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Hitlers Prophezeiung, auf die er in den folgenden Jahren immer wieder Bezug nahm, enthielt drei wesentliche Merkmale. Erstens erklärte er hier den Niedergang Deutschlands ebenso wie die krisenhaften Auswirkungen der politischen und kulturellen Moderne durch das Wirken der Juden. Zweitens stellte er das Wirken der Juden als Ursache für den Ersten Weltkrieg und für den in Deutschland seit Jahren vorbereiteten kommenden Krieg heraus. Und drittens eröffnete Hitler mit seinen Äußerungen den Anhängern des NS-Regimes die Perspektive der antijüdischen Politik. Nicht, dass man hier schon gewusst hätte, wie fortan vorgegangen werden sollte. Vielmehr entwickelte der Begriff der Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa einmal öffentlich gesagt, vom Führer gesagt, seine eigene Dynamik. Dahinter konnte fortan kein Funktionär mehr zurück, der über die Juden sprach. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.